Kann ich vielleicht mal direkt dran anschließen. Du hast eine erstaunliche Kehrtwende gemacht in deinem Beitrag, dass du am Anfang mit der Religionskritik begonnen hast und am Schluss bist du da, dass du die Religionsfreiheit hochhältst als ein Gut und damit die Religionsausübung, ja, so hast du doch am Schluss als Durchgangspunkt. Das haben wir auch eben, ja gut, das haben wir auch eben vom Podium gehört. Da gab es die Verteidigung der Religionsfreiheit, das ist ein Wert, für den sich Linke einsetzen müssen. Da wurde das, das ist ja ein Treppenwitz, gleichgesetzt mit Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit gleichgesetzt mit der Freiheit zur Verbreitung linker Kritik. Deshalb müssten wir für die Religionsfreiheit sein. Jetzt ist doch gerade an den Ausführungen, die hier kamen und die ich, wo ich den Eindruck, nein, ich wollte dich nur hinweisen, dass ich da auf ein Argument von dir Bezug nehme, dass du gesagt hast, das teilst du, dass es bei der Religionsfreiheit darum geht, dass der Staat nicht einfach sagt, glaubt, was ihr wollt, trefft euch in den Gotteshäusern, die euch passen, sondern dass es darum geht, die Religion in Dienst zu nehmen, dass sie einen staatsnützlichen Dienst zu leisten hat. Wenn man das so theoretisch nicht glaubt, diese ganze Moschee-Affäre hier in Köln, die ist doch der schlagende Beweis dafür, dass nicht einfach ein Islami seinen Gott da verehren darf und sich dafür ein Gebäude errichtet, wo halt die Stahlträger oder was sonst da baurechtlich zu genehmigen ist, stimmen muss. Man sieht doch an der ganzen Affäre, die ja auch in ein bundesweites Programm eingebaut ist, dass die Religionsfreiheit nicht heißt, glaubt, was ihr wollt, sondern es wird überprüft, dass hier eine staatsnützliche Leistung von dieser Religionsgemeinschaft erbracht wird. Und genau dafür ist auch diese integrationspolitische Linie, Islamkonferenz und so weiter gedacht, dass sie aus ihren Hinterhöfen rauskommen, dass sie in Deutsch predigen, dass das Ganze transparent ist, dass dokumentiert ist, wer ist da der Träger dieser Moschee-Sache und der anderen Versammlungsräume, wen kann man da haftbar machen. Da müssen die Mullahs, die Imame oder wer da predigt, müssen darauf achten, das sind alles Forderungen der Integrationspolitik. Wer führt da extremistische Reden? Welche zugereisten Hassprediger treten da auf, bilden Gemeinden? Also man muss sich das mal vorstellen, das ist diese Integrationslinie, die offizielle, die von Köln, also von der Kölner Mehrheit des Stadtrates, befürwortet wird. Das heißt, in Dienstnahme, auch als der Prüfstein, wer daran scheitert, also DITIB bekommt eventuell oder hat ja jetzt den Zuschlag erstmal bekommen, aber andere Vereine, da muss sich erst noch herausstellen, ob die Moscheen gründen dürfen. Und wer sich diesem Gebot nicht unterwirft, diesem Integrationsgebot, hat Deutschland zu verlassen.
Was ist deine Position?
Ja, pass auf, und diese integrationspolitische Linie, die hier vertreten wird, die wird von Schrammer bis zu den Grünen und CDU ist ja nicht dabei als Partei in dem Fall. Das ist der Konsens hier, das zu schützen, diese Linie vor einem Ausgrenzungsrassisten, den einige Rechtspopulisten stimmungsmäßig hochleben lassen wollen. Und da ist es doch etwas absurd, da sich einzureihen, blockademäßig, wo der Oberbürgermeister schon gesagt hat, er wird diese Veranstaltung auch blockieren, da steht man als Linker, schützt also diesen integrationspolitischen Kurs, eventuell sogar Arm im Arm mit dem SPD-Abgeordneten und mit dem Bürgermeister der Stadt Köln.
Ich will auch noch mal was sagen. Gleich im Anschluss dazu. Also erstens finde ich das richtig, was du gesagt hast. Man muss noch eine Differenzierung machen. Die Religionsfreiheit bezieht sich nicht auf das, was die einzelnen Menschen glauben. Da kann er sowieso nichts machen. Was ich mir zu Hause an Blödsinn ausdenke, das kann er gar nicht kontrollieren. Wenn er das jetzt auch noch gewährt, die Freiheit, dass ich das darf, was ich sowieso mache, was er gar nicht verhindern kann, wenn er das gewährt, dann leuchten bei mir die roten Lämpchen auf. Wieso will er mir, das gilt übrigens für Meinungsfreiheit genauso, wieso will er mir etwas gewähren, was zu meiner ganz normalen falschen oder richtigen Verstandesbetätigung gehört? Offensichtlich gewährt er es, weil er einen Kontrollbedarf hat. Sonst würde er Sachen nicht gewähren, die selbstverständlich sind. Und der Kontrollbedarf in Sachen Religion bezieht sich auch nie auf das, was die Einzelnen glauben, sondern immer auf die Institution Kirche. Auf diese Gemeinde mit ihren Einrichtungen, die auch, der Hinweis auf Geld ist völlig korrekt, die auch über Pfründe verfügen, die auch eine gewisse institutionelle Macht darstellen. Denen erlaubt er, unter der Voraussetzung, dass sie funktional sind, die Freiheit der Religionsausübung. So, also es geht immer um die Kirche. Und wenn man sich ein bisschen in der Kirchengeschichte auskennt, dann weiß man, das waren immer heftige Kämpfe, bis auch die christlichen Religionen es anerkannt haben, dass sie einen höheren Herrn, irdischen höheren Herrn zu akzeptieren haben. Die haben sich inzwischen wunderbar arrangiert. Wie das mit dem Islam weitergeht, muss man halt abwarten, da will ich keine Prognosen stellen. Das ist das Erste, was ich sagen will. Das Zweite, dein Hinweis auf Neutralität stimmte, hebelt aber mein Argument nicht aus. In der Tat, kein Mensch kann das Argument Neutralität als generelle Haltung gegenüber der Kirche durchhalten, wenn er weiß, einer der wichtigsten materiellen Grundpfeiler der ganzen Religion, nämlich das Geld, dafür sorgt der Staat. Das ist sozusagen, ich drücke es mal ein bisschen warenmäßig aus, das ist sozusagen der Lohn dafür, dass die Kirche sich staatsnützlicher Moral unterwirft. Dafür garantiert er das Einziehen der Steuer. Man stelle sich nur mal vor, die Gläubigen müssten es selber machen und am Monatsende hingehen, da käme nur ein Bruchteil von dem zustande. Von daher ist es was. Ich will noch zwei Sachen sagen. Kleinen Moment. Ja, ich komme sofort auf USA. Da komme ich sofort. Neutral habe ich gemeint in dem Sinne, wenn du spurst mit deiner Religion, dann rede ich dir nicht rein. Das ist die Dialektik von Neutralität. Deswegen gibt es diesen Ausdruck im Grundgesetz von weltanschaulich neutralem Staat. Den Betrug will ich gerade da, ich will es ja nicht ernst nehmen, sondern ich will sagen, was ist denn der Inhalt an dieser Sorte? Es ist eine Betrugskategorie. Aber die Betrugskategorie heißt nicht, er ist nicht neutral, sondern unter welchen Umständen ist er denn neutral, wenn er es sich leisten kann? Das ist übrigens genauso in der Schule, ne? Genauso in der Schule. Wenn die
brauchen einen Henker und einen Pfaffi, das weiß ich auch.
Ja, jetzt komme ich zu deinem ersten Argument. Das würde ich ein bisschen anders sehen als du. Jetzt mal nicht historisch gedacht. Einem muss auffallen, dass hierzulande eben nicht nur die beiden großen christlichen Religionen, sondern schon ein bisschen was anderes auch. Selbst habe ich gesagt, der Atheismus erlaubt es. Amerika, der große Freiheitsstall, da gibt es so etwas wie große Religionen, die sowas wie das moralische Fundament nochmal extra darstellen. Nicht. Meine Tausende von kleinen Religionen und Sekten, um die der Staat sich nicht groß kümmert. Wenn die irgendwann sich bewaffnen und nach Washington ziehen, dann ist es ihm auch zu viel. So, daraus ist ein Schluss zu ziehen. Der Schluss geht anders als deiner. Der Schluss heißt, der Staat versucht, Religion zu benutzen, aber er ist nicht auf Religion als zusätzliche Überhöhung der moralischen Staatsagitation, die er sowieso immer leistet, angewiesen. Und das fällt beim einen Staat ein bisschen mehr so aus wie hierzulande und beim anderen Staat fällt es ein bisschen anders aus wie in den USA. Deswegen kann ich dir nicht ganz zustimmen, dass man erst den Kapitalismus abschaffen muss, um die Religionen abzuschaffen, obwohl der Hinweis darauf, die Abschaffung des Kapitalismus räumt in den Köpfen von den Leuten noch längst nicht auf. Da ist was dran. Noch ein Punkt mit den sanften Religionen. Ich kenne mich mit Hinduismus und Buddhismus nicht so sehr gut aus. Deswegen kann ich keine endgültige Antwort geben. Ich weiß nur aus der jüngeren Geschichte, kennen wir nicht die Bilder aus dem Fernsehen, wo die gelb gekleideten buddhistischen Mönche auf der Straße waren und so eine halben Aufstand da angezettelt haben? Naja, so sanft war das auch nicht. Ich will gar nicht darüber reden, ob die Recht oder Unrecht hatten. Also da gibt es den Übergang bei denen genauso. Weitere Differenzen, über die kann ich nicht sagen. Vielleicht kennt sich jemand da aus. So, jetzt wollte er noch was sagen und dann er.
Nee, das wollte ich nur kurz dazu sagen. Okay. Ich wollte nur auf ihn Bezug nehmen. Sri Lanka gibt es ja den Bürgerkrieg, den bekannten Bürgerkrieg zwischen Hinduisten und, was war das andere?
Buddhisten.
Ja, und der größte Staat dieser Erde, das ist ja Indien bekanntlich, ist wie zustande gekommen? Durch einen Religionskrieg mit den Muslims. Hinduisten haben sich mit Moslems bekämpft. Weiß nicht, erinnerst du dich vielleicht noch? Und der Kaschmir-Konflikt, vielleicht kennst du den auch. Wer kämpft da gegeneinander? Da sind fanatische Hinduisten, die sich kloppen mit den fanatischen Islamisten. Das war's.
Ich will nur auf einen Punkt aufmerksam machen, der ist mir sehr wichtig, den ich vorhin schon entwickelt hatte. Wenn Marx davon spricht, dass Religion das Opium des Volkes ist, dann hat er genau das gemeint, was ich vorhin erklärt habe, als das ist nochmal die religiös-sittliche Überhöhung jenes falschen Bewusstseins, was sowieso Tag aus, Tag ein den Leuten als Resultat ihrer Praxis im Kapitalismus und als Resultat der Erziehung, der sie unterliegen, eingetrichtert wird. Dieses Verhältnis, das eine falsche Bewusstsein als notwendiges Falschdeuten der Lage der Menschen im Kapitalismus und des trotzdem freiwilligen Mitmachens, findet in der Religion nochmal diese Überhöhung, die ich vorhin an den Beispielen »Dein Wille geschehe« im Himmel als auch aus Erden mit diesen vier Punkten erklärt habe. Und wie gesagt, daraus habe ich den Schluss gezogen in der Antwort auf dich, welche Rolle jetzt die Überhöhung jeweils spielt, das hängt davon ab, wie der Staat es sieht und wie sehr er sich auf seine eigene Staatsagitation verlässt. Ach so, noch ein letzter Punkt. Hier, was du am Schluss gesagt hast. Es ist dir doch bekannt, wenn ich mal davon ausgehe, dass alle Linken bis hin zu den Kommunisten oder den Seminarmarxisten, dass es doch denen irgendwie darum geht, ein besseres Leben, also diese Grundkategorie des Materialismus, für sich Wirklichkeit werden zu lassen. Da muss man wissen, es gibt keinen ausgesuchteren Feind des Materialismus als Religion. Größeren Gegensatz zwischen Materialismus von Linken, die nichts anderes wollen, es soll ihnen hier auf Erden und nicht erst irgendwo jenseits, was es hier sowieso nur als Gefundenes gibt, besser gehen. Keinen größeren Gegner dieses schlichten Konzepts als Religionen. Und zwar alle. Deswegen reicht mir selbst das schon, um zu sagen, ne, mit der Bande will ich nichts am Hut haben. Und ärgere mich über, in Köln war das neulich, ne, diese Jugendgeschichte da, wie sie diesen Kinderverführern da alle hinterhergelaufen sind. Fürchterlich.
Also von dem Gegensatz, den du jetzt gesagt hast, der Materialismus der Linken, der so sehr im Gegensatz ist zur Religion. Das würden ja, glaube ich, viele Linke unterschreiben. Aber trotzdem, gleichzeitig sagen doch viele Linke, die Glaubensfreiheit ist das, was wir auch verteidigen müssen. Und da hast du jetzt zwar vorhin schon was dazu gesagt, aber wenn du da nochmal eine Zusammenfassung machen könntest, weil es ist ein Ding, was einem immer wieder begegnet.
Zwei Sachen dazu. Ich erlaube jetzt mir auch mal ein kleines historisches Detail. Weimarer Republik, Übergang zur faschistischen Diktatur. Was haben die Kirchen da eigentlich gemacht? Sind sie massenhaft zu den Kommunisten übergelaufen? Zu den Sozialisten übergelaufen? Oder haben sie massenhaft ihren Frieden mit den Kommunisten gemacht? Mit ganz wenigen Ausnahmen, die kann das Schulbuch heute an einer Hand abzählen, sind sie alle zu den Faschisten übergelaufen.
lag nicht am Kapital. Das ist aber jetzt nur das Historische.
Zu der Glaubensfreiheit nochmal das Argument, was er auch nochmal unterstrichen hat. Man muss mal aufpassen, dass Glaubensfreiheit nicht heißt, glaub, was du willst. Glaubensfreiheit als staatliche Erlaubnis, als Erlaubnis der obersten Gewalt über das, was hierzulande gilt und was nicht. Wenn die oberste Gewalt sagt, du mit diesem Glauben, das darfst du. Deine Kirche ist hier akzeptiert, fällt unter Artikel 7. Dann ist das erstens von vornherein eine Sortierung, die er schon vorgenommen hat. Wer sagt, du darfst das mit der Kirche, der sagt zugleich, bei dir habe ich keinen Verdacht, dass der Fundamentalismus der Religion mal irgendwann gegen mich aufsteht. Den Verdacht habe ich noch beim Islam. Deswegen ist es die Frage, ob die Glaubensfreiheit wirklich verdient. Also Glaubensfreiheit ist immer die Erlaubnis einer Staatsgewalt. Und wenn die sagt, du darfst, dann gibt sie nicht für alles frei, sondern hat vorher eine Entscheidung getroffen, inwieweit sie das für sich brauchen kann. Und wenn das der Maßstab ist, lauert darin auch immer die dauerhafte Kontrolle. Ja, und ihr wisst, beim Kirchenasyl war da auch gesagt, ne, Schluss aus. Das nicht. Das will ich nicht. Übrigens, wem an der Stelle sowas wie Befreiungstheologie einfällt. Die Befreiungstheologie ist ja innerhalb der Kirche schwer angefeindet. Und wer sich zum Freund der Befreiungstheologie macht, der müsste sich mal die Frage stellen, warum es eigentlich keine Theologie gibt, die einen von Kapitalismus befreien will. Die gibt's nicht. Hochinteressant. Das reicht mir als Antwort.
Doch, die Befreiungstheologie, da sind da einige.
Nein, vom Kapitalismus wollen sie nicht. Ach. Sonst wären sie doch hier genauso tätig. Sonst hätten sie doch in den Metropolen des Kapitalismus ihr erstes Agitationsfeld. Nein, die wollen, dass es den Leuten ein bisschen besser geht da in Lateinamerika, weil dass der Mensch überhaupt ein bisschen ein Essen auf dem Tisch hat. Das ist nun mal die Voraussetzung für das Glauben. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das ist die Moral der Befreiungstheologie. Deswegen haben sie was gegen Sorte, die Herstellung von absolutem Pauperismus, weil damit auch die Grundlage ihrer Agitation entfällt. Das ist die gesamte Befreiungstheologie. Wie gesagt, sonst müssen sie hier tätig sein. Gut, mein letzter Satz, ich habe das, was ich heute erzählt habe, auch in Thesen formuliert. Die habe ich aber bis gestern Abend, an denen habe ich ja bis gestern Abend rumgebastelt, deswegen konnte ich sie nicht mehr schicken. Ich stelle die in meine Homepage, genauso wie die anderen Thesen. Homepage www.fhüsken.de, da gibt es eine Seite, die heißt Lose Texte. Da werden in den nächsten Tagen die beiden Sachen draufstehen. Okay, danke schön. Tschüss.